Kapitel 26 – Die Hoffnung der Gemeinde. Als ich mich kürzlich umschaute, um die demütigen Nachfolger des demütigen und sanftmütigen Heilands zu finden, wurde mein Gemüt sehr bewegt. Viele, die bekennen, auf das baldige Kommen Christi zu warten, passen sich dieser Welt an und suchen ernstlicher ihren Beifall als die Anerkennung Gottes. Sie sind kalt und förmlich wie die Namenschristen, von denen sie sich kurz vorher absonderten. Die Worte, die an die Gemeinde zu Laodicea gerichtet sind, beschreiben ihren gegenwärtigen Zustand aufs Deutlichste. Siehe! Sie sind weder kalt noch warm, sondern lau. Wenn sie nicht den Rat des treuen und wahrhaftigen Zeugen beachten, ernstlich Buße tun und Gold kaufen, das im Feuer geläutert ist, weiße Kleider und Augensalbe, so will er sie ausspeien aus seinem Mund. Die Zeit ist gekommen, wo ein großer Teil derjenigen, die einmal in der Aussicht auf das baldige Kommen des Herrn vor Freude jauchzten, sich in demselben Zustand befinden wie die Kirchen und die Welt, von denen sie einst für ihren Glauben an das Kommen Jesu verspottet wurden, die alle möglichen Lügen verbreiteten, um Vorurteil gegen sie zu erregen und ihren Einfluss zu zerstören. Wenn nun jemand nach dem lebendigen Gott verlangt, nach Gerechtigkeit hungert und dürstet und Gott ihn seine Kraft fühlen lässt und das Verlangen seiner Seele stillt, indem er seine Liebe in sein Herz ausgießt und er durch sein Lob Gott verherrlicht, so wird er oft von denen, die bekennen, an das Nahekommen des Herrn zu glauben, als Verführter angesehen und beschuldigt, unter dem Einfluss von Hypnose zu stehen oder einen bösen Geist zu haben. Viele von diesen bekenntlichen Christen kleiden sich, reden und handeln wie die Welt. Das Einzige, woran man sie erkennen kann, ist ihr Bekenntnis. Obgleich sie vorgeben, auf Christus zu warten, dreht sich ihre Unterhaltung nicht um himmlische, sondern um irdische Dinge. Wie müssen die beschaffen sein, die mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen bekennen, zu warten und zu beschleunigen die Zukunft des Tages des Herrn? Siehe! Ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Aber es ist offensichtlich, dass viele, die den Namen Adventist tragen, mehr darüber nachdenken, wie sie ihre Leiber schmücken und in den Augen der Welt schön erscheinen können, als aus dem Worte Gottes zu lernen, wie sie Gottes Beifall erlangen können. Wie wäre es nun, wenn Jesus, unser Vorbild, unter ihnen und den bekenntlichen Christen im Allgemeinen wie bei seinem ersten Kommen erscheinen würde? Er wurde in einem Stall geboren. Folgt ihm durch sein Leben und sein Predigtamt. Er war ein Mann der Leiden und mit Schmerzen bekannt. Diese bekenntlichen Christen würden sich für den sanftmütigen und demütigen Heiland schämen, der ein einfaches Gewand ohne Naht trug und nichts hatte, da er sein Haupt hinlegte. Sein fleckenloses, selbstverleugnendes Leben würde sie verdammen, seine heilige Würde würde ein schmerzlicher Vorwurf für ihren Leichtsinn und ihr eitles Gelächter sein, seine reine Rede, in der kein Falsch ist, würde ihrer weltlichen und lüsternen Unterhaltung Einhalt tun, seine Auslegung der ungeschminkten, einschneidenden Wahrheit würde ihren wahren Charakter offenbaren. Sie würden wünschen, das sanftmütige Vorbild des liebevollen Heilands so bald wie möglich aus dem Wege zu schaffen. Sie würden die Ersten sein, die versuchten, ihn in seinen Reden zu fangen und den Ruf erheben, kreuzige ihn. Kreuzige ihn! Lasst uns Jesus folgen, wie er so demütig in Jerusalem einzog, als die Menge der Jünger Gott mit lauter Stimme lobte und pries und rief, gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wo diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Ein großer Teil derer, die vorgeben, auf Christus zu warten, wäre ebenso bereit wie die Pharisäer, den Jüngern Schweigen zu gebieten, und würde ohne Zweifel den Ruf erheben, Fanatismus, Magnetismus, Mesmerismus. Ebenso sind die Jünger, die ihre Kleider ausbreiteten und Palmzweige auf den Weg streuten, für verrückt und überspannt erklärt worden. Doch Gott will kein Volk auf Erden haben, das kalt und tot ist, sondern das ihn loben und verherrlichen kann. Er will von etlichen Ehre empfangen, und wenn seine Auserwählten, die seine Gebote halten, schweigen, so werden die Steine schreien. Jesus kommt, aber nicht wie bei seinem ersten Kommen als ein Kind in Bethlehem, nicht wie er zu Jerusalem einzog, als die Jünger mit lauter Stimme Gott priesen und Hosianna riefen, sondern in der Herrlichkeit des Vaters und mit dem ganzen Gefolge der heiligen Engel, die ihn auf seinem Weg zur Erde begleiten. Der ganze Himmel wird von den Engeln verlassen sein, während die wartenden Heiligen nach ihm ausschauen und zum Himmel blicken, wie es die Männer von Galiläa taten, als er vom Ölberg zum Himmel fuhr. Dann werden nur die, die heilig sind, die ganz dem sanftmütigen Vorbild nachgefolgt sind, mit Freuden ausrufen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir harren, und er wird uns helfen. Sie werden verwandelt werden in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, der Posaune, die die schlafenden Heiligen aufweckt und sie aus ihren staubigen Betten hervorruft. Sie werden mit Unsterblichkeit bekleidet werden und rufen: Sieg! Sieg über Tod und Grab! Die verwandelten Heiligen werden dann zugleich mit den Engeln dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft, um niemals mehr von dem, den sie lieben, getrennt zu werden. Sollten wir mit solcher Aussicht vor uns, solch herrlicher Hoffnung, solcher Erlösung, die Christus uns durch sein eigenes Blut erworben hat, schweigen? Sollten wir nicht auch Gott mit lauter Stimme preisen, wie die Jünger dies taten, als Jesus in Jerusalem einzog? Ist unsere Aussicht nicht viel herrlicher, als es die ihrige war? Wer sollte uns dann hindern, Gott mit lauter Stimme zu verherrlichen, wenn wir eine solche Hoffnung der Unsterblichkeit und Herrlichkeit haben? Wir haben die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt und verlangen nach mehr. Mein ganzes Wesen sehnt sich nach dem lebendigen Gott, und ich will nicht zufrieden sein, bis ich mit seiner ganzen Fülle erfüllt bin. Kapitel 26 – Eine andere Darstellung. Es wurde mir das Interesse gezeigt, das der ganze Himmel an dem Werk hatte, das auf Erden vor sich ging. Jesus beauftragte einen mächtigen Engel, hinabzusteigen und die Bewohner der Erde zu warnen, damit sie sich auf sein Wiedererscheinen vorbereiten möchten. Als der Engel die Gegenwart Jesu im Himmel verließ, ging ein außerordentlich helles und strahlendes Licht vor ihm her. Es wurde mir gesagt, dass sein Werk darin bestehe, die Erde mit seiner Herrlichkeit zu erleuchten und die Menschen vor dem kommenden Zorn Gottes zu warnen. Viele nahmen das Licht an. Manche von diesen schienen sehr feierlich und ernst, während andere freudig und hingerissen waren. Alle, die das Licht annahmen, wandten ihre Angesichter zum Himmel und verherrlichten Gott. Obgleich es über alle ausgegossen war, kamen manche zwar unter seinen Einfluss, nahmen es aber nicht von Herzen an. Viele wurden mit großem Zorn erfüllt. Prediger und Volk schlossen sich mit Bösewichten zusammen und widerstanden trotzig dem Licht, das der mächtige Engel ausgoss. Aber alle, die es annahmen, zogen sich von der Welt zurück und wurden eng miteinander verbunden. Satan und seine Engel waren sehr damit beschäftigt, die Gemüter so vieler als möglich von dem Lichte abzuwenden. Die Schar, die es verwarf, wurde in Finsternis gelassen. Ich sah, wie der Engel Gottes mit großem Interesse Gottes bekenntliches Volk betrachtete, um den Charakter aufzuzeichnen, den sie entwickelten, als ihnen die himmlische Botschaft dargestellt wurde. Und als sehr viele, die vorgaben, Jesus zu lieben, sich mit Spott, Hohn und Hass von der himmlischen Botschaft abwandten, schrieb ein Engel, der ein Pergament in der Hand hielt, einen Bericht über dieses schändliche Tun. Der ganze Himmel war mit Unwillen darüber erfüllt, dass Jesus von seinen bekenntlichen Nachfolgern so gering geschätzt wurde. Ich sah die Enttäuschung der Gläubigen, als sie ihren Herrn nicht zur erwarteten Zeit sahen. Es war aber Gottes Absicht gewesen, die Zukunft zu verbergen und sein Volk an einen Punkt zu bringen, an dem es sich entscheiden musste. Ohne die Verkündigung der bestimmten Zeit für das Kommen Christi wäre das von Gott beabsichtigte Werk nicht ausgeführt worden. Satan verführte viele dazu, die Ereignisse, die mit dem Gericht und dem Ende der Gnadenzeit verbunden sind, weit in der Zukunft zu suchen. Es war notwendig, dass die Menschen dazu gebracht wurden, ernstlich danach zu trachten, sich in der gegenwärtigen Zeit vorzubereiten. Als die Zeit vorüberging, schlossen sich jene, die das Licht des Engels nicht vollständig angenommen hatten, mit denen zusammen, die die Botschaft verachteten. Sie wandten sich mit Spott gegen die Enttäuschten. Engel zeichneten den Zustand der bekenntlichen Nachfolger Christi auf. Das Verstreichen der festgesetzten Zeit hatte sie geprüft und erprobt, und viele waren auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Sie beanspruchten laut, Christen zu sein, aber sie folgten in fast keinem Punkt Christus nach. Satan frohlockte über den Zustand der bekenntlichen Nachfolger Jesu. Er hatte sie in seinen Schlingen. Er hatte die Mehrzahl dazu gebracht, den schmalen Pfad zu verlassen. Sie versuchten nun, auf anderen Wegen in den Himmel zu gelangen. Engel sahen die Reinen und Heiligen mit den Sündern und weltliebenden Heuchlern in Zion vermischt. Die Engel hatten über die treuen Jünger Jesu gewacht, aber die Verdorbenen begannen, auf die Heiligen einzuwirken. Die Herzen der Gläubigen brannten vor Verlangen, Jesus zu sehen, doch wurde ihnen von ihren bekenntlichen Brüdern verboten, von seinem Kommen zu sprechen. Engel schauten auf die Szene herab und hatten Mitgefühl mit den übrigen, die die Erscheinung ihres Herrn liebten. Ein anderer mächtiger Engel wurde beauftragt, zur Erde hinabzusteigen. Jesus gab ihm ein Schreiben in die Hand. Als er zur Erde niederkam, rief er, Babylon ist gefallen. Sie ist gefallen. Dann sah ich, wie die Enttäuschten wieder ihre Augen zum Himmel erhoben und voll Glauben und Hoffnung nach der Erscheinung ihres Herrn ausschauten. Aber viele schienen in einem stumpfen Zustand zu verbleiben, als ob sie schliefen. Ich konnte aber den Ausdruck tiefen Kummers auf ihren Ansichtern sehen. Die Enttäuschten erkannten aus der Schrift, dass sie in der Zeit der Verzögerung lebten und geduldig auf die Erfüllung der Prophezeiung warten mussten. Dieselbe Beweisführung, die sie veranlasst hatte, ihren Herrn im Jahr 1843 zu erwarten, führte sie nun dazu, ihn 1844 zu erwarten. Ich sah aber, dass die Mehrheit nicht mehr jene Kraft besaß, die ihren Glauben im Jahr 1843 ausgezeichnet hatte. Ihre Enttäuschung hatte ihren Glauben gedämpft. Als sich das Volk Gottes zum Ruf des zweiten Engels vereinigte, zeichneten himmlische Heerscharen mit außerordentlichem Interesse die Auswirkung der Botschaft auf. Sie sahen viele, die den Namen Christi trugen, sich mit Spott und Verachtung gegen die wenden, die enttäuscht worden waren. Als die spottenden Worte fielen, ihr seid ja nicht aufgefahren, schrieb ein Engel sie nieder. Der Engel sagte, sie verspotten Gott. Ich wurde auf eine ähnliche Sünde in alter Zeit verwiesen. Elia war in den Himmel aufgenommen worden, sein Mantel war auf Elisa gefallen. Dann kamen gottlose Jugendliche, die von ihren Eltern gelernt hatten, den Mann Gottes zu verachten, folgten Elisa nach und riefen höhnisch, Kahlkopf, fahre auf Kahlkopf, fahre auf, da sie seinen Knecht beleidigten, beleidigten sie Gott, und die Strafe dafür traf sie sofort. Ebenso werden die, die über den Gedanken vom Auffahren der Heiligen gespottet und gehöhnt haben, vom Zorn Gottes heimgesucht werden. dann werden sie erfahren müssen, dass es keine Kleinigkeit ist, seinem Schöpfer gegenüber leichtfertig daherzureden. Jesus beauftragte andere Engel, schnell hinzufliegen, um den ermatteten Glauben seines Volkes zu beleben und zu stärken und sie vorzubereiten, die Botschaft des zweiten Engels und die wichtige Bewegung, die bald im Himmel vor sich gehen sollte, zu verstehen. Ich sah, dass diese Engel große Kraft und viel Licht von Jesus empfingen und schnell zur Erde flogen, um ihren Auftrag auszuführen, dem zweiten Engel in seiner Botschaft zu helfen. Als der Engel rief, siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus, ihm entgegen, schien ein großes Licht auf das Volk Gottes. Dann sah ich, wie sich diese Enttäuschten erhoben und in Übereinstimmung mit dem zweiten Engel verkündigten, siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus, ihm entgegen. Das Licht der Engel durchdrang überall die Finsternis. Satan und seine Engel suchten die Ausbreitung des Lichtes und seine beabsichtigte Wirkung zu verhindern. Sie stritten sich mit den Engeln des Himmels und sagten, dass Gott sein Volk getäuscht habe und dass sie mit all ihrem Licht und ihrer Macht die Welt nicht glauben machen könnten, dass Christus komme. Aber obwohl Satan versuchte, den Weg zu versperren und das Denken der Menschen vom Licht abzuwenden, setzten die Engel Gottes ihr Werk fort. Jene, die das Licht annahmen, schienen sehr glücklich zu sein. Sie schauten mit Ausdauer zum Himmel und sehnten sich nach dem Erscheinen Jesu. Manche weinten und beteten in großer Qual. Ihre Augen schienen auf sich selbst gerichtet zu sein. Sie wagten nicht, aufwärts zu blicken. Da zerteilte ein Licht vom Himmel die Finsternis vor ihnen, und ihre Augen, die sie entmutigt auf sich selbst gerichtet hatten, wurden nach oben gerichtet. Jeder ihrer Gesichtszüge drückte Dankbarkeit und heilige Freude aus. Jesus und alle Heerscharen der Engel blickten mit Wohlgefallen auf die treuen, wartenden Menschen. Wer das Licht der ersten Engelsbotschaft verwarf und ihm widerstand, verlor das Licht der zweiten und konnte keinen Nutzen von der Macht und Herrlichkeit haben, die die Botschaft begleitete, siehe, der Bräutigam kommt. Jesus wandte sich finster von ihnen ab, denn sie hatten ihn für gering geachtet und verworfen. Wer die Botschaft annahm, wurde in eine Wolke der Herrlichkeit gehüllt. Diese Menschen fürchteten sich sehr, Gott zu beleidigen. Sie wachten und beteten, um seinen Willen zu erkennen. Ich sah, dass Satan und seine Engel danach trachteten, dieses göttliche Licht vom Volk Gottes wegzunehmen. Aber solange die Wartenden das Licht liebten und ihre Augen von der Welt abgewandt und auf Jesus gerichtet hielten, hatte Satan keine Macht, sie seiner kostbaren Strahlen zu berauben. Die vom Himmel gegebene Botschaft versetzte Satan und seine Engel in Zorn und führte diejenigen, die vorgaben, Jesus zu lieben, aber sein Kommen verachteten, dazu, die treuen, gläubigen Menschen zu verspotten. Aber ein Engel zeichnete jede Geringschätzung, jede Vernachlässigung und jedes Unrecht auf, das die Kinder Gottes von ihren bekenntlichen Brüdern erdulden mussten. Sehr viele erhoben ihre Stimme zu dem Ruf, siehe, der Bräutigam kommt. Sie verließen ihre Brüder, die die Erscheinung Jesu nicht liebten und nicht dulden wollten, dass sie immer wieder über seine Wiederkunft sprachen. Ich sah, dass Jesus sein Angesicht von denen abwandte, die sein Kommen verwarfen und verachteten. Dann gebot er Engeln, sein Volk aus den Unreinen her auszuführen, damit es nicht verunreinigt werden möchte. Die Menschen, die der Botschaft gehorsam waren, traten frei auf und schlossen sich zusammen. Ein heiliges Licht schien auf sie. Sie entsagten der Welt, opferten ihre irdischen Interessen, gaben ihre irdischen Schätze auf und richteten ihre sehnsuchtsvollen Blicke zum Himmel in der Erwartung, ihren geliebten Befreier zu sehen. Ein heiliges Licht glänzte auf ihren Ahnschichtern, was von der Freude und dem Frieden zeugte, der in ihnen wohnte. Jesus gebot seinen Engeln, hinzugehen und sie zu stärken, denn die Stunde ihrer Prüfung brach herein. Ich sah, dass diese Wartenden noch nicht so geprüft waren, wie sie geprüft werden mussten. Sie waren nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, dass er dem Volk auf Erden eine Warnung und wiederholte Botschaften sandte, um es zu einer sorgfältigen Erforschung des Herzens und zum Studium der Schrift zu führen. Sie sollten selbst die Irrtümer ablegen, die von den Heiden und Papisten weitergegeben worden waren. Durch diese Botschaften führte Gott seine Kinder heraus, damit er in größerer Kraft für sie wirken kann und sie alle seine Gebote halten können.